Gnade sie da stand. Du lädst mich ein, zu deinem Thron zu kommen. Erlöst du deine Liebe her, gib ich dir mit den Engel dir. Zur Porte hin, ziehen mich dahin.
Sag du sie ja, dir lange Namen Gottes, im Namen Jesus Christus und im Namen vom Heiligen Geist möchte ich euch ganz herzlich begrüßen zu dem Gottesdienst heute Morgen. Wir dürfen zusammen sein vor Gottes Thron, wie es in diesem Lied heisst. Es wird davon geredet, dass wir als Königskind vor den Thron kommen. Das ist auch speziell. Ich bin immer noch ganz geflasht vom Dienstagabend. Wenn ich so zähle, denke ich, am Dienstagabend waren wir fast doppelt so viel gewesen. Ja, nicht ganz, ist jetzt ein übertrieben, aber wir waren über 30 Personen gewesen. Und wir haben eigentlich damit gerechnet, ja, wir sind dankbar, wenn 15, wenn 16, 17, 18 kommen. Und so im Lauf vom Dienstagmorgen sind zusätzliche Anmeldungen reingekommen. Wir haben uns anfangen Sorgen machen, ob echt Bolognese und Salsa langen. Die Teigwaren sind dann aber so schnell geordert. Und wir haben dann doch noch eine kleine Massnahme müssen ergreifen, dass es dann für alle gelangt hat. Aber es war ein wunderbarer Abend gewesen. Es hat viele Gespräche gegeben. Und was ihr seht, was sichtbar geblieben ist, das ist ein Zettel, der da hinten am Tisch hängt. Dort ist so ein bisschen die lustige Frage drauf, wie schmeckt es in unserer Gemeinde, was geben wir als Gemeinde für einen Geruch ab, und das kann man dort mit einem Post-it durch die Jahrzahl definieren. Dann haben wir die zwei anderen Packpapier, wo wir die Post-its gesammelt haben. Wie müsste die Gemeinde sein, damit du einlädst zum Gottesdienst und Menschen mitbringst? Und das Dritte, was erwarte ich von meiner Kirche? Da hinten steht ein rundes Tischli, es hat dort Post-its drauf. Ihr dürft die auch noch ergänzen, die Wände. Wir haben es fotografisch festgehalten, sodass wir wissen, was vom Abend selber ist und was noch dazugekommen ist. Auch das kann unter Umständen interessant sein. Gesehen. Im Eingang aussen haben wir noch eine andere Tafel. Dort hat es zwei so Zeitstrecken oder so Strecken von 0 bis 100, wo man zwei Fragen kann beantworten kann. Wenn ihr die Fragen, die darauf stehen, wollt beantworten, dann dürft ihr das zusätzlich beantworten, also nicht ein zweites Mal. Bitte nicht ein zweites Mal, die nicht dabei waren. Die dürfen gerne einen Punktkleber nehmen da hinten und den Punkt auf der entsprechenden Linie in den Ort eintragen, wo ihr denkt, es ist 0, 10, 50, 80, 100. Und dürfen ihr dort noch so einen Kleber drauf machen. Nächste Woche wird dann eine Zusammenfassung gemacht von zwei aus der Gemeindeleitung, wo die Zettel alle erfasst werden. Wir werden also alles, was reingekommen ist, alle Gedanken, die da mitgeteilt worden sind, werden wir erfassen, zusammentun, ein bisschen sortieren und uns dann Gedanken machen, wie dass wir weiter gehen wollen mit der Auswertung und mit der Bearbeitung von diesen Ideen und Gedanken von dem Mittragen von euch und wie wir das einflüssen lassen können. Parallel dazu laufen jetzt noch die Abklärungen betreffend dem Gebäude, betreffend dem Anbau, betreffend der möglichen Baueingabe. Gestern ist scheinbar an der Delegiertenversammlung auch mitgeteilt worden, dass Viva Kirche Schweiz in das Haus einzieht jetzt. Wir werden das im Laufe vom September werden wir da eine parat machen, wo jetzt die Wohnung ist. Und das Romanowskas, die haben, ist uns von der Stadt Schlieren zugesagt, dass sie eine neue Bleibe eingeplant haben für sie. Und dass das sollte klappen, alles zusammen. Das ist so ein bisschen vorab, was ist auf Bezug auf Dienstagabend und Information, was das Haus betrifft. Heute möchte ich ganz besonders willkommen heißen, den Sandro. Einer von uns, aber herzlich willkommen. Und wir freuen uns riesig, dass du uns an Gottes Wort dienst und dass du, also für mich ist es einfach eine riesige Freude, dass du überhaupt in diesem Dienst als Prediger, als Pfarrer stehst Und für mich ist das ein Geschenk Gottes. Und danke vielmals, dass du diesen Dienst heute zu uns trägst und da tust. Wir neigen uns zum Gebet. Vater im Himmel, du bist gross, du bist mächtig, du bist gütig. Du hast uns gesegnet bis dahin und du wirst unseren weiteren Weg segnen. Und du wirst den Sonntag segnen, du bist da, wir spüren deine Gegenwart. Lass uns unter dem Segen stehen, lass es zu, dass wir dich an uns an, in unsere Herzen hineinlassen. Und red du zu uns, lass uns hören, was du jedem persönlich auch mitteilst. Danke vielmals. Wir möchten auch beten für die, die nicht da sein können, die leiden, die gebrechlich sind. Du mögest sie segnen. Segne sie, wenn sie am Livestream zuhören. Segne sie aber auch, wenn sie auch das nicht können. Wir wissen, dass deine Möglichkeit, deinem Segen und deiner Güte keine Grenzen gesetzt sind. Wir beten dich an. Amen. Ich habe noch Mitteilungen, was demnächst läuft. Die meisten wissen es schon, der nächste Anlass ist unterwegs. Spass am Kochen oder Feiern, was man dann lieber hat, ist die Auswahl am Freitag, am 5. Juli. Der Anlass findet bei uns daheim statt. Es gibt einen Unkostenbeitrag von 25 Franken. Wir wollen ein schönes Menü auf die Beine stellen. Und ich bitte dringend um Anmeldung, weil auch die Teilnehmerzahl ist natürlich begrenzt. Was wir machen, wenn das Wetter nicht mitspielt, das ist mir noch nicht ganz klar. Wir warten es mal ab. Wir schauen mal, wie viele Anmeldungen das kommen. Genau. Dann haben wir am nächsten Sonntag einen weiteren spannenden Vortrag aus der Leiterkonferenz 24. Ein Referent haben wir am letzten Dienstag gehört. Ein anderer Referent werdet ihr am nächsten Sonntag hören. Es ist der Michael Herbst. Der hat Doktor und vielleicht sogar Professorentitel. Ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig, aber auf jeden Fall ein hochspannender Mensch, der auf einfachste Art versteht, uns aufzuzeigen, wo Hoffnung ist, sein Thema ist und dennoch Hoffnung. Ihr wisst ja, im Kongress ist es vor allem darum gegangen, auch als kleine Gemeinde hoffnungsvoll in die Zukunft zu gehen und eine Zukunft zu haben. Und der Vortrag von Michael Herbst und dennoch Hoffnung, der dürfte auch wieder sehr, sehr spannend werden für uns und gerade in unsere Situation hinein. Nach dem Gottesdienst gibt es Wurst vom Grill. Also nächsten Sonntag hoffen wir auf ein bisschen besser und wärmeres Wetter. Genau. Am kommenden Mittwoch ist Gebet. Das findet online statt. Wer sich gerne möchte anmelden, der kann jemand aus der Gemeindeleitung oder am besten gerade direkt den Thomas anfragen für den Link dazu. Genau. Wir werden heute eine Predigt hören über den Psalm 8. Und ich möchte dazu einen Vers lesen aus dem Psalm. Und zwar der Vers 4. Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Und mit dem Staunen werden wir jetzt vor Gott kommen, vor Gottes Thron kommen und werden ihn anbeten mit drei Liedern. Die Lieder, die kommen auch, aber MP3 und wir werden den Text dazu haben, zum Mitsingen, sodass wir heute Gott auf diese Art dürfen anbeten mit dem ersten Lied, «Du bist erhoben».
wir beten dich an. Du bist erhoben, in Ewigkeit loben und beten wir dich an. Du bist der Herr, der in Wahrheit regiert, deiner Majestät alle Ehre gebührt. Du bist erhoben, für immer gehört dir der Thron. Erhoben, für immer gehört dir der Thron. Wir beten dich an, du bist erhoben, in Ewigkeit loben und beten wir dich an. Du bist der Herr, der in Wahrheit regiert. Für immer gehört dir der Thron. Wir beten dich an, du bist erhoben, in Ewigkeit loben und beten wir dich an. Du bist der Herr, der in Wahrheit regiert, Ehre gebührt, du bist erhoben, für immer gebührt.
Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Wir singen jetzt noch das dritte Lied.
Ja, ich freue mich auch, dass wir wieder mal da sein in Schlieren. Ich bin ja dann ab August, wohne ich dann in Dürnten. Also nicht mehr ganz so weit weg. Und in der Tat werde ich das Jahr, glaube ich, noch mal einmal vorbeikommen, im November oder so. Das weiß ich gar nicht auswendig. Genau, wir werden heute einen weiteren Psalm anschauen. Und ich habe gedacht, letztes Mal haben wir Psalm 4 gemacht. Jetzt habe ich einfach mal 2 gerechnet, da kommt jetzt Psalm 8. Und erstmal tue ich dann vielleicht durch 4 teilen, dann sind wir dann bei Psalm 2. Weiß ich noch nicht so recht. Es gibt ja ganz viele Psalmen, die man noch anschauen kann. Und das Spannende am Psalm 8 ist, dass er exakt in der Mitte von 10 Klagepsalmen steht. Und in diesen Klagepsalmen, da geht es um Bedrängnis, um Feinde, um schwierige Sachen. Aber da in der Mitte kommt ein neuer Ton raus. Mitten in der Klage durchbricht eigentlich Staunen und das Lob. Das Lob und eigentlich ja, die Bedrängnis zum Schweigen bringt. Wortwörtlich. Staunen über Gott und sein Werk, über seine Schöpfung, aber auch seine Erlösung. Und all das steht irgendwie wie ein Leuchtturm zwischen diesen 10 Klagepsalmen. Und das ist auch für unser Leben schon mal eine schöne, wichtige Anleitung. Auch in unserem Leben kann das Lob die Klage durchbrechen. Das heisst nicht, dass die Klage keinen Platz hat. Es sind immer noch 10 Klagepsalmen im Gegensatz zu einem Lobpsalm. Aber das Leben kann eben unsere Klage durchs Lob durchbrechen. Und da ist der Psalm für uns eine schöne Hilfe und wir wollen den gerade zusammen durchlesen. Psalm 8, dem Vorsänger auf der Gittit, ein Psalm Davids. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Schafe und Rinder allesamt, dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels, die Fische im Meer, alles, was die Pfade des Meeres durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Der Psalm startet mit einem Lob auf Gott. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Es ist ein wunderbarer Ausruf, der aus dem Staunen über Gottes Werk herauskommt. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Gott ist der Herrscher über Himmel und Erde. Er ist der, der seine Hoheit über Himmel und Erde eingesetzt hat. Niemand hat sie ihm gegeben, sondern er hat sie selber eingesetzt. Seine Herrschaft ist also nicht nur auf die Welt begrenzt, sondern sie betrifft das ganze Universum, das Sichtbare und das Unsichtbare. Gott setzt das selber für sich ein. Denn es gibt niemanden, der grösser ist als er. Es gibt niemanden, der ihm das geben könnte, weil er hat es geschaffen. Und das kommt im Vers 4 raus. Wenn ich deine Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Ja, der David blickt da in den Nachthimmel und kann nur in Staunen kommen. Denn es ist wirklich wahnsinnig, unfassbar, unvorstellbar gross und perfekt, das Universum, wenn man das anschaut, wenn das alles zusammenspielt. Und ich habe vor längerer Zeit schon mittlerweile mal einen wissenschaftlichen Artikel mit einem ganz spannenden Titel gelesen. ist auf Englisch gestanden, ich übersetze: Es ist reine Glückssache, dass die Erde bewohnbar ist. Das war nicht der Titel von einem 20-Minuten-Artikel, von einer wissenschaftlichen Arbeit. Aber wir haben ein bisschen mehr Wissen. Wir wissen nämlich, dass das nicht viel mit Glück und Zufall zu tun hat, sondern damit, dass Gott der Herr und Schöpfer von allem ist. Und selbst in diesem Artikel haben die am Ende müssen zugeben, dass es eigentlich keinen wissenschaftlichen Grund gibt, dass die Erde so bewohnbar ist. Und dass alle Statistiken eigentlich dagegen sprechen. Aber unser Gott ist kein Gott, der sich an Statistiken halten müsste. Und das ist für uns immer wieder auch etwas Ermutigendes zu wissen, dass Gott außerhalb von unseren menschlichen Kategorien, Vorstellungen und Wahrscheinlichkeitsrechnungen arbeitet. Und das gilt auch für uns als Gemeinde, für uns da in der Kishona-Schlieren. Gott kann Sachen tun, die für uns unwahrscheinlich, ja, unmöglich aussehen. Da kann, wo kein geistliches Leben mehr herum ist, wieder neues Leben gegeben werden. Wo Streit und Unstimmigkeiten herrscht, wieder Frieden einkehren. Wo eine Hoffnungslosigkeit ist, wieder neues Leben kommen. Und der Gott, der das möglich macht, ist und bleibt Gott, egal wie es uns gerade geht. Und das befreit uns wiederum, denn Gott ist ja nicht von unseren Gemütszuständen abhängig. Wir können ihn immer und überall für das, wo er ist, danken und loben. Unabhängig, wie es uns gerade geht. Wenn wir zum Beispiel irgendwo unterwegs sind, in den Bergen, am Wandern, im Garten, am Jetten oder im Wald unterwegs sind, dürfen wir staunen darüber, wie Gott alles so perfekt gemacht hat. Oder wenn wir am Abend in den Nachthimmel schauen, wie das der David in dem Psalm macht, können wir noch staunen darüber, dass Gott immer noch der gleiche ist. Ja, wenn es uns auch mal nicht gut geht, wir in schwierigen Klagesituationen sind, weil es nicht so zum Dank zumut ist, müssen wir immer noch, dass Gott sich nicht geändert hat. Und aus dem Staunen über Gott und was Gott ist, kommt das Loben automatisch raus. Aber wenn wir in die Welt schauen, dann sehen wir, ja, irgendwie wird Gott doch nicht so viel gelobt, wie er es verdient hat. Ja, viele stellen sich ja sogar gegen Gott. Und auf die traurige Tatsache geht der Vers 3 ein. Dort steht nämlich, aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Haben wir den Vers schon mal ein bisschen genauer gelesen, was der eigentlich sagt? Der Vers sagt, dass Gott tatsächlich Bedränger und Feinde hat. Und dass er aus dem Mund von Kindern und Säuglingen sich ein Lob, oder besser übersetzt aus dem Hebräischen, ein Bollwerk, eine Macht bereitet hat. Nicht aus dem Mund von den Starken und Mächtigen, auch nicht aus dem Maul von den mächtigsten Engeln oder irgendwelchen himmlischen Herrscharen, sondern aus dem Maul von den kleinsten, schwächsten und unbedeutendsten Menschen. Aber das führt uns, oder das Unscheinbare, für uns unbedeutende Lob von diesen Kindern und Säuglingen hat eine gewaltige Auswirkung. Denn durch das so schwach Erscheinende werden die Feinde Gottes zum Schweigen gebracht. Das ist eigentlich eine Parodie, die David da aufzeigt. Und da kommt heraus, warum der Psalm so zentral zwischen den Klagenpsalmen steht. Der zeigt auf, dass der Ausweg aus der Bedrängnis das Zuwenden und das Lob Gottes ist. Und das ist manchmal so spannend, wenn Kinder Gott loben. Sie haben immer wieder so in Avance Kinder, 6 Wochen Kinderprogramm, da habe ich auch schon teilnehmen. Und die Kinder, wenn die da oben singen und loben, das ist manchmal schon spannend. Und die loben mit ganz einfachen Worten. Da ist nicht viel Philosophie und Grammatik dahinter. Aber sie treffen oft das viel besser als das Wort der Gelehrten. Und darum, wenn wir Gott in dieser Freiheit und Vertrautheit loben, wie Kinder, dann das Lob, da geht es um unsere Herzenshaltung und nicht um unsere schönen Worte, unsere gut formulierten, hochglänzigen Germanistik-Skills. Nein, Gott bedarf nicht unserer Stärke. Denn er ist ja selber schon unendlich stark. Er hat das ganze Universum gemacht. Was wollen wir mit unserer Schwachheit? Vielmehr will er seine Stärke durch unsere Schwachheit noch viel grösser machen. Und darum geht es im Lob Gottes gar nicht darum, was wir sind. Dass wir irgendetwas wären, sondern dass Gott ist und wir dürfen zu ihm kommen. Und da bietet uns der Psalm eine schöne Hilfe, eine schöne Anleitung, wie wir das tun können, nämlich indem wir wie der David staunen über Gott und dem Staunen freien Lauf lässt. Sein Werk in Ehrfurcht betrachtet und ihn lobet und danket wie Kinder. Aber das Lob von diesen Kindern hat noch eine weitere, viel tiefere Dimension. Denn Jesus zitiert die Stelle im Neuen Testament. Und er zitiert sie in einem ganz speziellen Kontext, nämlich, wo er im Tempel gewirkt hat. Und da hat er nämlich die Kinder Jesus gelobt. Und es sind ein paar Leute nicht so zufrieden gewesen mit dem. Mit Matthäus 21, 15 bis 17 lesen wir: Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen: Hosianna dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet und sprachen zu ihm: Hörst du, was diese sagen? Erinnert euch das nicht schon ein bisschen am Psalm 8? Staunen über die Wunder Gottes, wo da eigentlich angebracht wäre. Jesus aber sprach zu ihnen: Ja, habt ihr noch nicht gelesen? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglingen hast du ein Lob bereitet. Jesus bezieht das Lob, das in dem Psalm eindeutig auf Gott, den Schöpfer von Himmel und Erde, bezogen wird, auf sich selber. Jesus bezeichnet sich da also unmissverständlich als der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Als der Herrscher vom Universum. Und die Kinder, die da rufen, Hosianna, das ist übersetzt, heisst eigentlich: Hilf doch. Das ist eigentlich ein Hilferuf. Aber eigentlich ist das zum Jubelruf geworden in dieser Zeit. Und damit nimmt eigentlich die Aussprache die Hilfe bereits vorweg. Jesus ist der Helfer, der Retter. Und das haben irgendwie die kleinen Kinder da bezeugt. Und damit werden spannenderweise die grossen, gelehrten Pharisäer zum Schweigen gebracht. Ja, die Kinder haben mehr verstanden als die Gelehrten, die schon studierten von der damaligen Zeit. Und so entkräftigen die Kinder die Feinde von Jesus da. Sie bringen sie zum Schweigen. Das Lob der Kinder. Und damit wird der Psalm da bei Jesus Realität erfüllt. Ja, in der Schöpfung können wir nur staunend feststellen, dass es ein Gott sein muss. Und im Lobpreis der Kinder finden wir heraus, dass der Gott sich tatsächlich ganz persönlich um uns kümmert. Das führt uns noch weiter in Staunen in den Versen 5 und 6. Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Wenn wir sehen, wie gross und mächtig Gott ist, dann ist es umso erstaunlicher, wie der Psalm weitergeht. Nämlich mit der Frage: Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? Ja, was sind wir kleine Menschen, dass Gott sich um uns kümmern soll? Warum soll der Herrscher vom Universum sich um uns überhaupt bemühen? Und die Tatsache, dass es einen Gott gibt, die ist gewiss. Wir können die in der Schöpfung erkennen, wir können es in seinen Werken erkennen, und Gott uns offenbart hat. Und das kommt auch im Römer 1,20 klar raus und steht, dass man durchs Nachsinnen von seinem, dass man sein unsichtbares Wesen durchs Nachsinnen über das Werk Gottes könnte erkennen. Und dass wir darum keine Entschuldigung haben, um zu sagen, oh, ich habe nichts von Gott gewusst. Nein, jeder Mensch ist fähig, nur anhand der Schöpfung zu erkennen, es muss einen Gott geben. Aber wer der Gott ist, das finden wir eben nur durch sein Wort, durch seine direkte Offenbarung heraus. Denn in seinem Wort stellt er sich uns vor, wir können in der Natur über Gott ins Staunen kommen. Wir können irgendwie finden, ja, da muss ein Schöpfer geben. Aber ein rein nur von der Schöpfung her gesehener und definierter Gott, das ist und bleibt ein unpersönlicher, ein ferner Gott. Es führt in eine naturalistische, ja spiritualistische Glaubenshaltung hinein, wo wir in dem Sinn uns selber wieder irgendwo suchen müssen. Aber der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, hat den Mensch jetzt gekrönt. Und er hat ihm Macht übergeben. Und jetzt müssen wir uns fragen, ja, stimmt das denn überhaupt, was der Psalm da sagt? Wenn wir in die Welt schauen, dann wird Gott dir nicht geben. Da wird er nicht gelobt. Da werden Menschen nicht als von Gott gekrönte Wesen behandelt. Hass und Feindschaft dominiert doch die Welt. Wir müssen nur ein paar Kilometer weiter wegschauen in der Ukraine. Der Mensch macht keinen Anschein, dass irgendwie die Aussage da zutreffen wird. Vielmehr stehen wir durch unter der Herrschaft von Hass, von Angst, von Anfeindung, von Tod. Kurz, wir stehen unter der Herrschaft von der Sünde. Und der Paulus ruft im Blick auf die entsetzliche Lage von der Sünde in Römer 7, 24 aus. Ich elender Mensch. Wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Bedeutet das jetzt, dass wir in Trübsal und Hoffnungslosigkeit verfallen sollen? Ja, dass wir den Psalm vielleicht besser gar nicht mehr erst lesen oder vielleicht sogar streichen, weil er offensichtlich vielleicht gerade nicht zutrifft? Und wenn wir in die Welt schauen und uns nur an den weltlichen Maßstäben orientieren, dann können wir wirklich auf die Schlussfolgerung kommen. Aber wir haben eben eine weitere Sichtweise. Wir haben eine bessere Sichtweise. Wir haben eine Sichtweise vom Wort Gottes. Und in dem sehen wir eben eine herrliche Tatsache. Wir sehen nämlich eine Hoffnung, die da verkündet wird. Denn das Neue Testament gibt uns wieder einen tieferen Blick auf die Stelle. Im Hebräerbrief wird uns nämlich gezeigt, dass in dem Psalm in erster Linie gar nicht um uns geht. Es geht nicht um dich in dem Psalm, sondern es geht um etwas viel Wichtiges. Es geht um Jesus Christus. Er ist der, der das Lob der Kinder gilt. Und er ist auch der, der sich die weiteren Verse von dem Psalm beziehen. Und ich will aus Hebräer 2, 5 bis 11 einfach ein bisschen auszugsweise lesen, weil es eine längere Stelle ist. Hebräer 2, 5 bis 11, da finden wir ganz viel Hinweis. Denn nicht Engel hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt, sondern an einer Stelle bezeugt jemand ausdrücklich und spricht, und da wird der Psalm 8 zitiert, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger sein lassen als die Engel, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt und hast ihn gesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du seinen Füßen unterworfen. Und dann erklärt die Hebräer die Stelle. Es ist immer schön, wenn das Neue Testament das Alte ausleiht. Indem er ihm aber alles unterworfen hat. Der Hebräer bezieht das schon auf einen Mensch, auf eine Person. Hat er nichts übrig gelassen, das ihm nicht unterworfen wäre. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist. Der Hebräer lebt in dieser Welt. Der Hebräer sieht genauso wie wir heute die Realität von dieser Welt. Und er sagt, ja, wir sehen noch nicht alles. Wenn wir jetzt in die Welt schauen, könnten wir wirklich sagen, ja, es ist ihm aber doch noch nicht alles unterworfen. Und jetzt kommt die herrliche Aussage im Vers 9. Wir sehen aber Jesus. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel wegen des Todes, Leidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Der Hebräer greift den Psalm da ganz direkt auf. Und er leitet ihn für uns aus. Und er bemerkt, dass wenn wir in die Welt schauen, dann sehen wir, dass ein Mensch wirklich nicht alles unterstellt ist. Und der einfachste Beweis ist, wenn ihr einen Flügel im Zimmer habt. Wenn uns alles unterstellt wäre, müssten wir diesen Flügel befehlen können und die wird aufhören, uns nerven. Das passiert halt jetzt einfach nicht. Das ist einfach blöd. Es ist also weit weg, dass die Menschen wirklich die Stellung einnehmen würden, die uns der Psalm beschreibt. Aber jetzt kommt die herrliche und freudige, ja fast unübertreffende Aussage vom Hebräer raus. Die Aussage, wir sehen aber Jesus. Wie wundervoll ist das? So schlecht sich auch die Welt um uns zeigt, so viel Klage auch irgendwo um uns herum ist. So weit weg wir von unserer göttlichen Berufung auch sind. So chaotisch und schlimm unsere Situation ist. Wir sehen aber Jesus. Der Jesus Christus, der für uns in die Welt gekommen ist. Der, der sich für uns die Herrlichkeit eine kurze Zeit verlassen hat, sich erniedrigt hat unter die Engel, unter die Engel, die ihm dient haben, Tag und Nacht, damit wir wieder zu Gott kommen können. Ja, der gleiche Jesus, der sich selber als Schöpfer und Herrscher vom Universum in Matthäus bezeichnet hat. Der Jesus sehen wir in all dem Dunklen, in all dem Schlimmen von dieser Welt, weil er selber für uns in die Welt gekommen ist. Und der Jesus ist der Einzige, der alle Zusagen von dem Psalm erfüllt. Und der Jesus dürfen wir sehen, auf den Jesus können wir schauen. Es geht in dem Psalm also gar nicht um uns, sondern es geht um den einen Menschen. Jesus Christus. Und es geht um sein Reich. Durch sein Erlösungswerk, sein Tod und seine Auferstehung hat er uns den Zugang zu Gott ermöglicht. Ja, weil Jesus unsere Sünde getragen hat, können wir wieder zurückkommen zu Gott, in unsere Bestimmung zurück. Müssen wir nicht mehr in Feindschaft mit ihm sein. Auf den Jesus dürfen wir schauen. Und vielleicht hast du gerade noch nie auf Jesus Christus geschaut? Ja, vielleicht wendest du dich eher ab, wenn du seinen Namen hörst. Vielleicht scheint um dich die Welt zu fest von Chaos, Finsternis und Klage umrundet sie. Und vielleicht ist für dich drum Gott eher ein unpersönlicher Gott. Ein Gott, der nichts mit dir zu tun haben will. Dann will ich dir sagen, schau auf Jesus Christus. Lern ihn kennen, lern Gott richtig kennen, wie er wirklich ist. Und du kannst das, indem du die Bibel liest, wo er sich uns vorstellt. Indem du ins Gebet gehst, mit ihm in Kommunikation triffst. Ja, Jesus will auch dich zum Vater führen. Er hat auch für dich am Kreuz die Sünde getragen. Und er bietet auch dir heute an, dass du auf ihn schauen kannst. Dass du das Werk am Kreuz in Anspruch nehmen kannst. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann haben wir Anteil an ihm. Wenn das in Johannes 1,12 steht, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Ja, durch den Glauben sind wir Kinder Gottes geworden, zu einer neuen Kreatur, zu einem neuen Mensch. Und durch das haben wir Anteil an dieser Krönung und Herrlichkeit, die Jesus, der wahre Mensch, hat. Und darum gelten jetzt für uns und zu Jesus gehören die Zusagen von dem Psalm auch. Ja, wir, die Jesus Nachfolger sind, haben Anteil am Reich Gottes, an seiner Herrlichkeit. Was für ein unbeschreibliches Vorrecht. Wir sind durch Jesus Christus mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Mit einer Ehre und Herrlichkeit, die wir nicht selber machen können, die wir nicht verdient haben. Und wir nicht erarbeiten haben können. Und darum wird auch durch unser Lob der Feind Gottes zum Schweigen gebracht. Denn in unserem Lob kommt die Herrlichkeit Gottes zum Ausdruck. Und sein Sieg über Tod und Teufel. Und darum durchbricht auch unser Lob die Klage, wenn wir im Lob proklamieren, dass Jesus Christus der Herr und Sieger ist. Und darum loben und danken wir ja auch zusammen. Darum haben wir vorher Lieder gesungen. Darum treffen wir uns zum Gottesdienst. Darum lesen wir sein Wort. Wie wir Anteil haben an Jesus Christus. Wie wir in Jesus Christus erkannt haben, dass am Ende nicht Satan gewinnt, sondern Christus schon gewonnen hat. Und die Tatsache gibt uns Sicherheit in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Denn es gibt für uns noch eine viel größere Verheißung, wenn wir Jesus Christus am Ende der Zeit wiederkommen wird. Am Ende der Zeit werden wir mit ihm regieren. In der Offenbarung 20,6 steht so etwas ganz Gewaltiges. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Was haben wir für eine Vorstellung von der Ewigkeit? Haben wir die Vorstellung, dass wir mit der Harfe irgendwo in Ewigkeit uns irgendwo auf einer Wolke langweilen? Oder haben wir die biblische Vorstellung, dass Gott uns mit Ehre und Herrlichkeit krönt und dass wir mit ihm regieren werden in seinem neuen Reich, dass wir eine Aufgabe haben? Bereiten wir uns jetzt schon darauf vor? Und noch viel krasser kommt das im 1. Korinther 6,3 aus, wenn der Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Ja, wir werden durch Jesus Christus auch über die Engel erhöht werden. Jetzt sind wir noch ein wenig niedriger als die Engel. Doch wir werden nicht mehr länger in dieser Stellung sein, in Ewigkeit. Was für eine wunderbare Zusage, die wir haben, auch wenn wir jetzt noch nicht alles sehen. Doch wir sehen Jesus Christus, unser Herr. Und in seiner Liebe alles für uns gegeben hat. Und bis aufs Unermessliche erhöhen will. Jesus Christus ist die lebendige Beweis in Raum und Zeit, dass Gott sich wirklich real um jeden Einzelnen kümmert. Und das ist die herrliche Zusage von dem Psalm. Über das dürfen wir noch mehr ins Staunen kommen, ins Lob und ins Dank. Und so können wir zum Schluss eigentlich nur mit diesen Versen aufhören, wo auch der Psalm aufhört. Und ins gemeinsame Lob einstehen. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Amen. Ich will noch beten. Ja, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name. Wie herrlich sind deine Werke. Wie können wir noch staunen in alles, was du gemacht hast. Die ganze Natur, die ganze Schöpfung, aber auch nur schon, wenn wir uns selber anschauen, wie da alles funktioniert. Und doch hast du noch viel mehr gemacht. Ja, du bist selber Mensch geworden. Du bist selber zu deiner Schöpfung geworden. Du hast dich selber mit uns identifiziert. Und du hast uns errettet aus der Finsternis. Du hast uns ein neues Leben geschenkt. Du hast uns eine neue Aufgabe gegeben, eine neue Bestimmung. Und wir können noch staunen, wenn wir sehen, was du gemacht hast für uns. Ja, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name. Amen.
Danke vielmals, Sandro. Ich denke, es passt ganz gut, wenn ich euch einen ganz kurzen irischen sagen, lesen, zum Abschliessen. Wir haben ja dürfen die 5 Wochen in Irland reisen und die vielen verschiedenen Segenswünsche, die wir kennen von Irland, die versteht man irgendwie gut, wenn man in dieser Landschaft unterwegs war. Und der ganz kurze Segen, den ich euch möchte lesen möchte, passt auch sehr gut zum Schlusssatz, eigentlich, den Sandro uns gesagt hat. Ich bitte euch aufzustehen dazu. Und ich werde anschliessend gerade auch noch das Gebet sprechen. Möge nach jedem Gewitter ein Regenbogen über deinem Haus stehen. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für all das, was du uns zeigst, durch dein Wort, gerade heute Morgen, wo wir so viel haben dürfen gesehen und auch so vieles haben dürfen im Vergleich gesehen dazu, was du tust, was du machst, was du gemacht hast, was du bestätigt hast, was wir durch dich dürfen haben und wie wir gesegnet dürfen sein durch dich. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du auch den Regenbogen geschaffen hast, der uns immer wieder daran erinnert, dass du barmherzig und gütig bist zu uns. Wir beten dich an und preisen dich und gehen in dieser Hoffnung durch die kommende Woche. Denn du bist unser Herr, Gott und Vater. Du bist Jesus Christus, unser Erlöser. Und durch deinen Geist dürfen wir Wegleitung in unserem Alltag erfahren. Wir beten dich an. Amen. Ich möchte allen, dürfen noch mal absitzen, wir singen nachher noch das Lied. Ich möchte allen herzlich danken, die mitgewirkt haben, dir ganz besonders, Sandro, wünsche dir Gottes Segen auch auf deinem Wechsel zu einer neuen Arbeitsstelle, durch dein Zügeln, das Umfeld, das ändert. Wir wünschen dir, dass du auch da Gottes Beistand und Nähe und Segen darfst erfahren. Und freut uns, wenn du uns wieder einen Psalm bringst, ob es jetzt der 2. oder der 16. ist oder welchen auch immer. Wir freuen uns darauf, wenn du uns Gottes Wort austeilst. Und euch allen, es gibt jetzt noch einen Kielkaffee. Es freut uns auch, wenn ihr euch noch beteiligt, wenn ihr euch noch Gedanken macht über die Sachen, die da am Laufen und am Anschlagbrett sind und nehmt die Flyer mit für das Event, wo wir kochen und feiern miteinander. Und denkt daran, gerade besonders dort ist es auch eine gute Möglichkeit, Menschen mitzunehmen, die vielleicht mit dem Glauben nicht viel oder nichts am Hut haben, dass sie einfach spüren, dass wir auch mit ihnen beten, unterwegs sind und sie möchten einladen. Danke vielmals. Als letztes Lied, lobe den Herrn, meine Seele. Wer möchte, darf natürlich auch aufstehen dazu.